Die Sache war die, dass des Konsuls hinterlassenes Vermögen beträchtlicher war, als irgendein Mensch geglaubt hatte. Die Mitgift seiner ältesten Tochter freilich war verloren gegangen, die Einbuße, die die Firma gelegentlich des Bremer Konkurses im Jahre 51 erlitten, war ein schwerer Schlag gewesen. Und auch das Jahr 48 sowie das gegenwärtige Jahr 55 mit ihren Unruhen und Kriegsläuften hatten Verluste gebracht. Aber der Buddenbrookscher Anteil an der Krögerschen Hinterlassenschaft von 400.000 Courantmark hatte, da Justus eine Menge im Voraus verbraucht, volle 300.000 betragen. Und obgleich Johann Buddenbrook nach Kaufmannsart beständig geklagt hatte, war den Verlusten doch durch einen etwa 15-jährigen Verdienst von 30.000 Talern Courant die Waage gehalten worden. Das Vermögen also betrug, abgesehen von jedem Grundbesitz, in runder Zahl 750.000 Mark Courant. Selbst Thomas war, bei aller Einsicht in den Geschäftsgang, von seinem Vater über diese Höhe im Unklaren gelassen worden. Und während die Konsulin mit ruhiger Diskretion die Zahl entgegennahm, während Toni mit einer allerliebsten und verständnislosen Würde gerade ausblickte und dennoch einen ängstlichen Zweifel aus ihrer Miene nicht verbannen konnte, welcher ausdrückte, ist das auch viel, sehr viel, sind wir auch reiche Leute? Während Herr Markus sich langsam und anscheinend zerstreut die Hände rieb und Konsul Kröger sich ersichtlich langweilte, erfüllte ihn selbst diese Zahl, die er aussprach, mit einem nervösen und treibenden Stolz, der sich beinahe wie Unmut ausnahm. »Wir müssten längst die Million erreicht haben«, sagte er mit vor Erregung gepresster Stimme, indes seine Hände zitterten. »Großvater hat in seiner besten Zeit schon 900.000 zur Verfügung gehabt. Und welche Anstrengungen seitdem! Welch hübscher Erfolg, welche guten Coups hier und da! Und Mamas Mitgift!« Mamas Erbe. Ach, aber die beständige Zersplitterung. Mein Gott, sie liegt in der Natur der Dinge. Verzeiht, wenn ich in diesem Augenblick allzu ausschließlich im Sinne der Firma rede und wenig familiär. Diese Mitgiften, diese Auszahlungen an Onkel Gotthold und nach Frankfurt, diese Hunderttausende, die dem Betrieb entzogen werden mussten. Und das waren damals nur zwei Geschwister des Firmenchefs. »Genug, wir werden zu tun bekommen, Markus. Die Sehnsucht nach Tat, Sieg und Macht, die Begier, das Glück auf die Knie zu zwingen, flammte kurz und heftig in seinen Augen auf. Er fühlte die Blicke aller Welt auf sich gerichtet, erwartungsvoll, ob er das Prestige der Firma, der alten Familie zu fördern und auch nur zu wahren wissen werde.« An der Börse begegnete er diesen musternden Seitenblicken aus alten, jovialen, skeptischen und ein bisschen mokanten Geschäftsmannsaugen, welche zu fragen schienen, »Wirst du sag auch ohne kriegen, mein Söhn?« »Ich werde es«, dachte er. Friedrich Wilhelm Markus rieb sich bedächtig die Hände, und Justus Kröger sagte, »Na, ruhig Blut, alter Tom. Die Zeiten sind nicht mehr wie damals, als dein Großpapa preußischer Heereslieferant war.« Und nun begann ein ausführliches Gespräch über die großen und kleinen Anordnungen des Testamentes, ein Gespräch, an dem sich alle beteiligten und in welchem Konsul Kröger die gute Laune vertrat, indem er von Thomas beständig als von seiner Hoheit, dem nunmehr regierenden Fürsten, sprach. »Der Speichergrundbesitz bleibt der Tradition gemäß ohne weiteres bei der Krone«, sagte er. Im Übrigen gingen, wie sich versteht, die Bestimmungen dahin, dass alles nach Möglichkeit beisammengelassen werden sollte, dass Frau Elisabeth Buddenbrook im Prinzip Universalerbin sei und das ganze Vermögen im Geschäfte verbleibe, wobei Herr Markus konstatierte, dass er das Betriebskapital als Teilhaber um 120.000 Courant verstärke. Für Thomas waren als vorläufiges Privatvermögen 50.000 ausgesetzt und die gleiche Summe für Christian, in dem Falle, dass er sich selbstständig etabliere. Justus Kröger war eifrig bei der Sache, als der Passus verlesen ward, die Fixierung der Mitgiftsumme für meine innig geliebte jüngere Tochter Clara im Falle ihrer Verehelichung überlasse ich dem Ermessen meiner innig geliebten Frau. Sagen wir 100.000, schlug er vor, indem er sich zurücklehnte, ein Bein über das andere schlug und mit beiden Händen seinen kurzen grauen Schnurrbart empordrehte. Er war die Kulanz selbst. Aber man setzte die hergebrachte Summe von 80.000 Courantmark fest. Im Falle einer abermaligen Verheiratung meiner innig geliebten ältesten Tochter Antonie, hieß es weiter, darf angesichts der Tatsache, dass bereits an ihre erste Ehe 80.000 Courantmark gewendet worden, als Aussteuer die Summe von 17.000 Talern Courant nicht überschritten werden. Frau Antonie bewegte mit ebenso graziöser wie erregter Geste die Arme nach vorn, um die Ärmel der Taille zurückzuschieben, und sie blickte zur Decke empor, indem sie ausrief: »Grünlich! Ha!« Es klang wie ein Kriegsruf, wie ein kleiner Trompetenstoß. »Wissen Sie eigentlich, wie es sich mit dem Manne verhält, Herr Markus?« fragte sie. »Wir sitzen eines harmlosen Nachmittags im Garten, vorm Portal. Sie wissen, Herr Markus, unser Portal. Gut, wer erscheint? Eine Person mit einem goldfarbenen Backenbart. Was für ein Filou!« »So«, sagte Thomas, »wir reden nachher von Herrn Grünlich, nicht wahr?« »Gut, gut. Aber das wirst du mir zugeben, Tom. Du bist ein kluger Mensch. Und die Erfahrung habe ich gemacht, weißt du, obgleich ich vor kurzer Zeit noch so sehr einfältig war, nämlich, dass im Leben nicht alles immer mit ehrlichen und gerechten Dingen zugeht.« »Ja«, sagte Tom. Und man fuhr fort, man ging ins Detail, man nahm Kenntnis von den Bestimmungen über die große Familienbibel, über des Konsuls Diamantknöpfe, über viele einzelne Dinge. Justus Kröger und Herr Markus blieben zum Abendbrot. 2. Zu Beginn des Februar 1856, nach achtjähriger Abwesenheit, kehrte Christian Buddenbrook in die Vaterstadt zurück. Er kam in einem gelben und großkarierten Anzug, der durchaus etwas Tropisches an sich hatte, mit der Postkutsche von Hamburg, brachte den Schnabel eines Schwertfisches und ein großes Zuckerrohr mit und nahm in halb zerstreuter, halb verlegener Haltung die Umarmungen der Konsulin entgegen. Diese Haltung bewahrte er auch, als gleich am nächsten Vormittag nach seiner Ankunft die Familie vors Burgtor hinaus zum Friedhofe ging, um auf dem Grabe einen Kranz niederzulegen. Sie standen alle beieinander auf dem verschneiten Wege vor der umfangreichen Platte, auf welcher die Namen der hier Ruhenden das in Stein gearbeitete Wappen der Familie umgaben. Vor dem aufrechten Marmorkreuz, das sich an den Rand des kleinen, winterlich kahlen Friedhofgehölzes lehnte. Alle, ausgenommen Clotilde, die auf Ungnade weilte, um ihren kranken Vater zu pflegen. Toni legte den Kranz auf den in goldenen Buchstaben frisch in die Platte eingelassenen Namen des Vaters und kniete dann trotz des Schnees am Grabe nieder, um leise zu beten. Der schwarze Schleier umspielte sie, und ihr weiter Kleiderrock lag ein wenig malerisch schwungvoll neben ihr ausgebreitet. Gott allein wusste, wie viel Schmerz und Religiosität und andererseits wie viel Selbstgefälligkeit einer hübschen Frau in dieser hingegossenen Stellung lag. Thomas war nicht in der Stimmung, darüber nachzudenken. Christian aber blickte seiner Schwester mit einem Mischausdruck von Mokerie und Ängstlichkeit von der Seite an, als wollte er sagen: »Wirst du das auch verantworten können? Wirst du auch nicht verlegen werden, wenn du aufstehst? Wie unangenehm!« Toni fing diesen Blick auf, als sie sich erhob, aber sie geriet durchaus nicht in Verlegenheit. Sie legte den Kopf zurück, ordnete Schleier und Rock und wandte sich mit würdevoller Sicherheit zum Gehen, was Christian sichtlich erleichterte. War der verstorbene Konsul mit seiner schwärmerischen Liebe zu Gott und dem Gekreuzigten der erste seines Geschlechtes gewesen, der unalltägliche, unbürgerliche und differenzierte Gefühle gekannt und gepflegt hatte, so schienen seine beiden Söhne die ersten Buddenbrooks zu sein, die vor dem freien und naiven Hervortreten solcher Gefühle empfindlich zurückschreckten. Sicherlich hatte Thomas mit reizbarerer Schmerzfähigkeit den Tod seines Vaters erlebt, als etwa sein Großvater den Verlust des seinen. Dennoch pflegte er nicht am Grabe in die Knie zu sinken. hatte er sich niemals, wie seine Schwester Toni, über den Tisch geworfen, um zu schluchzen wie ein Kind, empfand er als im höchsten Grade peinlich die großen, mit Tränen gemischten Worte, mit denen Madame Grünlich zwischen Braten und Nachtisch die Charaktereigenschaften und die Person des toten Vaters zu feiern liebte. Solchen Ausbrüchen gegenüber hatte er einen taktvollen Ernst, ein gefasstes Schweigen, ein zurückhaltendes Kopfnicken. Und gerade dann, wenn niemand des Verstorbenen erwähnt oder gedacht hatte, füllten sich, ohne dass sein Gesichtsausdruck sich verändert hätte, langsam seine Augen mit Tränen. Es war anders mit Christian. Er vermochte bei den naiven und kindlichen Ergüssen seiner Schwester schlechterdings nicht, seine Haltung zu bewahren. Er bückte sich über seinen Teller, wandte sich ab, zeigte das Bedürfnis, sich zu verkriechen und unterbrach sie mehrere Male sogar mit einem leisen und gequälten »Gott, Toni«, wobei seine große Nase in unzählige Fältchen gezogen war. Ja, er legte Unruhe und Verlegenheit an den Tag, sobald das Gespräch sich dem Verstorbenen zuwandte, und es schien, als ob er nicht nur die undelikaten Äußerungen tiefer und feierlicher Gefühle, sondern auch die Gefühle selbst fürchtete und mied. Man hatte ihn noch keine Träne über den Tod des Vaters vergießen sehen. Die lange Entwöhnung allein erklärte dies nicht. Das Merkwürdigste aber war, dass er im Gegensatze zu seinem sonstigen Widerwillen gegen derartige Gespräche immer wieder seine Schwester Toni ganz allein beiseite nahm, um sich von ihr die Vorgänge jenes fürchterlichen Sterbenachmittages so recht anschaulich und im Einzelnen erzählen zu lassen. Denn Madame Grünlich erzählte am lebhaftesten. »Also gelb sah er aus?« fragte er zum fünften Male. »Was schrie das Mädchen, als es zu euch hereinstürzte?« »Er sah also ganz gelb aus und hat nichts mehr sagen können, bevor er starb? Was sagte das Mädchen, wie hat er nur noch machen können?«
»Uah, uah!«
Er schwieg lange Zeit, indes seine kleinen, runden, tiefliegenden Augen schnell und gedankenvoll im Zimmer umherirrten. »Grässlich«, sagte er plötzlich, und man sah, dass ein Schauer ihn überlief, während er aufstand. Und immer mit unruhigen und grübelnden Augen ging er auf und nieder, während Toni sich wunderte, dass ihr Bruder, der sich aus unbegreiflichen Gründen zu schämen schien, wenn sie laut den Vater betrauerte, mit einer Art schauerlicher Nachdenklichkeit ganz laut die Todeslaute desselben wiederholen mochte, die er mit vieler Mühe von Line, dem Mädchen, erfragt hatte. Christian hatte sich durchaus nicht verschönt. Er war hager und bleich. Die Haut umspannte überall straff seinen Schädel, zwischen den Wangenknochen sprang die große, mit einem Höcker versehene Nase scharf und fleischlos hervor, und das Haupthaar war schon merklich gelichtet. Sein Hals war dünn und zu lang, und seine mageren Beine zeigten eine starke Krümmung nach außen. Übrigens schien sein Londoner Aufenthalt ihn am nachhaltigsten beeinflusst zu haben. Und da er auch in Valparaiso am meisten mit Engländern verkehrt hatte, so hatte seine ganze Erscheinung etwas Englisches angenommen, was nicht übel zu ihr passte. Es lag etwas davon in dem bequemen Schnitt und dem wolligen, durablen Stoff seines Anzuges, in der breiten und soliden Eleganz seiner Stiefel und in der Art, wie sein rotblonder, starker Schnurrbart mit etwas säuerlichem Ausdruck ihm über den Mund hing. Ja, selbst seine Hände, die von jenem matten und porösen Weiß waren, wie die Hitze es hervorbringt, machten mit ihren rund- und kurzgeschnittenen sauberen Nägeln aus irgendwelchen Gründen einen englischen Eindruck. »Sage mal«, fragte er unvermittelt, »kennst du das Gefühl? Es ist schwer zu beschreiben. Wenn man einen harten Bissen verschluckt und es tut hinten den ganzen Rücken hinunter weh?« Dabei war wieder seine ganze Nase in straffe kleine Fältchen gezogen. »Ja«, sagte Toni, »das ist etwas ganz Gewöhnliches. Man trinkt einen Schluck Wasser.« »So?«, erwiderte er unbefriedigt. »Nein, ich glaube nicht, dass wir dasselbe meinen.« Und ein unruhiger Ernst bewegte sich auf seinem Gesichte hin und her. Dabei war er der Erste, der im Hause eine freie und der Trauer abgewandte Stimmung vertrat. Er hatte von der Kunst, den verstorbenen Marcellus Stengel nachzuahmen, nichts verlernt und redete oft stundenlang in seiner Sprache. Bei Tische erkundigte er sich nach dem Stadttheater, ob eine gute Truppe dort sei, was gespielt werde. »Ich weiß nicht«, sagte Tom mit einer Betonung, die übertrieben gleichgültig war, um nicht ungeduldig zu sein. »Ich kümmere mich jetzt nicht darum.« Christian aber überhörte dies völlig und fing an, vom Theater zu sprechen. »Ich kann gar nicht sagen, wie gern ich im Theater bin. Schon das Wort »Theater« macht mich geradezu glücklich. Ich weiß nicht, ob jemand von euch dies Gefühl kennt. Ich könnte stundenlang stillsitzen und den geschlossenen Vorhang ansehen. Dabei freue ich mich wie als Kind, wenn wir hier herein zur Weihnachtsbescherung gingen. Schon das Stimmen der Orchesterinstrumente. Ich würde ins Theater gehen, nur um das zu hören. Besonders gern habe ich die Liebesszenen. Einige Liebhaberinnen verstehen es, den Kopf des Liebhabers so zwischen beide Hände zu nehmen. Überhaupt die Schauspieler. Ich habe in London und auch in Valparaiso viel mit Schauspielern verkehrt. Zu Anfang war ich wahrhaftig stolz, mit ihnen so im ganz gewöhnlichen Leben sprechen zu können. Im Theater achte ich auf jede ihrer Bewegungen. Das ist sehr interessant. Einer sagt sein letztes Wort, dreht sich in aller Ruhe um und geht ganz langsam und sicher und ohne Verlegenheit zur Tür, obgleich er weiß, dass die Augen des ganzen Theaters auf seinem Rücken liegen. Wie man das kann! Früher habe ich mich fortwährend gesehnt, einmal hinter die Kulissen zu kommen. Tja, jetzt bin ich da ziemlich zu Hause, das kann ich sagen. Stellt euch vor, in einem Operettentheater, es war in London, ging eines Abends der Vorhang auf, als ich noch auf der Bühne stand. Ich unterhielt mich mit Miss Watercloos, einem Fräulein Watercloos, ein sehr hübsches Mädchen. Genug, plötzlich öffnet sich der Zuschauerraum. Mein Gott, ich weiß nicht, wie ich von der Bühne heruntergekommen bin. Madame Grünlich lachte so ziemlich allein in der kleinen Tafelrunde. Aber Christian fuhr mit umherwandernden Augen zu sprechen fort. Er sprach von englischen Café-Konzertsängerinnen. Er erzählte von einer Dame, die mit einer gepuderten Perücke aufgetreten sei, mit einem langen Stock auf die Erde gestoßen und ein Lied namens »That's Maria« gesungen habe. Maria, wisst ihr, Maria ist die schändlichste von allen. Wenn eine das Sündhafteste begangen hat, »That's Maria«. Maria ist die allerschlimmste, wisst ihr, das Laster. Und das letzte Wort sprach er mit abscheulichem Ausdruck, indem er die Nase krauste und die rechte Hand mit gekrümmten Fingern erhob. »Assez, Christian«, sagte die Konsulin, »dies interessiert uns durchaus nicht.« Allein Christians Blick schweifte abwesend über sie hin, und er hätte auch wohl ohne ihren Einwurf zu sprechen aufgehört, denn während seine kleinen, runden, tiefliegenden Augen rastlos wanderten, schien er in ein tiefes, unruhiges Nachdenken über Maria und das Laster versunken. Plötzlich sagte er, »Sonderbar. Manchmal kann ich nicht schlucken. Nein, da ist nichts zu lachen. Ich finde es furchtbar ernst. Mir fällt ein, dass ich vielleicht nicht schlucken kann, und dann kann ich es wirklich nicht. Der Bissen sitzt schon ganz hinten. Aber dies hier, der Hals, die Muskeln, es versagt ganz einfach. Es gehorcht dem Willen, nicht wisst ihr? Ja, die Sache ist, ich wage nicht einmal, es ordentlich zu wollen.« Toni rief ganz außer sich, »Christian, mein Gott, was für dummes Zeug. Du wagst nicht, schlucken zu wollen. Nein, du machst dich ja lächerlich. Was erzählst du uns eigentlich alles?« Thomas schwieg. Die Konsulin aber sagte, »Das sind die Nerven, Christian. Ja, es war höchste Zeit, dass du nach Hause kamst. Das Klima drüben hätte dich noch krank gemacht.« Nach Tische setzte er sich an das kleine Harmonium, das im Esssaale stand, und machte einen Klaviervirtuosen. Er tat, als ob er sein Haar zurückwürfe, rieb sich die Hände und blickte von unten herauf ins Zimmer. Dann, lautlos, ohne die Bälge zu treten, denn er konnte durchaus nicht spielen und war überhaupt unmusikalisch wie die meisten Buddenbrooks, begann er, emsig vornübergebeugt, den Bass zu bearbeiten, vollführte wahnsinnige Passagen, warf sich zurück, blickte entzückt nach oben und griff mit beiden Händen machtvoll und sieghaft in die Tasten. Selbst Clara geriet ins Lachen. Sein Spiel war täuschend, voll von Leidenschaft und Charlatanerie, voll von unwiderstehlicher Komik, die den burlesken und exzentrischen englisch-amerikanischen Charakter trug und weit entfernt war, einen Augenblick unangenehm zu berühren, denn er selbst fühlte sich allzu wohl und sicher darin. »Ich bin immer sehr häufig in Konzerte gegangen«, sagte er. »Ich sehe es gar zu gern, wie die Leute sich mit ihren Instrumenten benehmen. Ja, es ist wahrhaftig wunderschön, ein Künstler zu sein.« Dann begann er von Neuem. Plötzlich jedoch brach er ab. Ganz unvermittelt wurde er ernst, so überraschend, dass es aussah, als ob eine Maske von seinem Gesicht hinunterfiel. Er stand auf, strich mit der Hand durch sein spärliches Haar, begab sich an einen anderen Platz und blieb dort, schweigsam, übellaunig, mit unruhigen Augen und einem Gesichtsausdruck, als horche er auf irgendein unheimliches Geräusch. »Manchmal finde ich Christian ein bisschen sonderbar«, sagte Madame Grünlich eines Abends zu ihrem Bruder Thomas, als sie allein waren. »Wie spricht er eigentlich? Er geht so merkwürdig ins Detail, dünkt mich. Oder wie soll ich sagen, er sieht die Dinge von einer so fremdartigen Seite an, wie?« »Ja«, sagte Tom, »ich verstehe recht wohl, was du meinst, Toni. Christian ist herzlich indiskret. Es ist schwer, es auszudrücken. Ihm fehlt etwas, was man das Gleichgewicht, das persönliche Gleichgewicht nennen kann. Einerseits ist er nicht imstande, taktlosen Naivitäten anderer Leute gegenüber die Fassung zu bewahren. Er ist dem nicht gewachsen, er versteht nicht, es zu vertuschen. Er verliert ganz und gar die Kontenance. Aber andererseits kann er auch in der Weise die Kontenance verlieren, dass er selbst in das unangenehmste Ausplaudern gerät und sein Intimstes nach außen kehrt. Das mutet manchmal geradezu unheimlich an. Ist es nicht, wie wenn einer im Fieber spricht? Dem Fantasierenden fehlt in ganz derselben Weise die Haltung und die Rücksicht. Ach, die Sache ist ganz einfach die, dass Christian sich zu viel mit sich selbst beschäftigt, mit den Vorgängen in seinem eigenen Inneren. Manchmal ergreift ihn eine wahre Manie, die kleinsten und tiefsten dieser Vorgänge ans Licht zu ziehen und auszusprechen. Vorgänge, um die ein verständiger Mensch sich gar nicht bekümmert, von denen er gar nichts wissen will. Und zwar aus dem einfachen Grunde, weil er sich genieren würde, sie mitzuteilen. Es liegt so viel Schamlosigkeit in solcher Mitteilerei, Toni. Siehst du, auch ein anderer Mensch als Christian mag sagen, dass er das Theater liebt. Aber er wird es mit einem anderen Akzent, beiläufiger, kurz bescheidener sagen. Christian aber sagt es mit einer Betonung, die bedeutet, ist meine Schwärmerei für die Bühne nicht etwas ungeheuer Merkwürdiges und Interessantes? Er kämpft mit den Worten dabei. Er tut, als ringe er danach, etwas ausbündig Feines, Verborgenes und Seltsames zum Ausdruck zu bringen. »Ich will dir eines sagen«, fuhr er nach einer Pause fort, indem er seine Zigarette durch die schmiedeeiserne Gittertür in den Ofen warf. »Ich selbst habe manchmal über diese ängstliche, eitle und neugierige Beschäftigung mit sich selbst nachgedacht, denn ich habe früher ebenfalls dazu geneigt. Aber ich habe gemerkt, dass sie zerfahren, untüchtig und haltlos macht. Und die Haltung, das Gleichgewicht, ist für mich meinerseits die Hauptsache. Es wird immer Menschen geben, die zu diesem Interesse an sich selbst, diesem eingehenden Beobachten ihrer Empfindungen berechtigt sind. Dichter, die ihr bevorzugtes Innenleben mit Sicherheit und Schönheit auszusprechen vermögen und damit die Gefühlswelt der anderen Leute bereichern. Aber wir sind bloß einfache Kaufleute, mein Kind. Unsere Selbstbeobachtungen sind verzweifelt unbeträchtlich. Wir können zur Not hervorbringen, dass das Stimmen von Orchesterinstrumenten uns ein merkwürdiges Vergnügen macht und dass wir manchmal nicht wagen, schlucken zu wollen. Ach, wir sollen uns hinsetzen zum Teufel und etwas leisten, wie unsere Vorfahren etwas geleistet haben. Ja, Tom, du sprichst meine Ansicht aus. Wenn ich bedenke, dass diese Hagenströms sich immer mehr aufnehmen. Oh Gott, das Geschmeiß, weißt du? Mutter will das Wort nicht hören, aber es ist das einzig Richtige. Glauben Sie vielleicht, dass es außer Ihnen keine vornehmen Familien mehr gibt in der Stadt? Ha, ich muss lachen, weißt du? Ich muss laut lachen.